Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2. Heute mit dem ersten von beiden insgesamt, von den insgesamt 12 vergnüglichen Vorlesungen unter dem Titel Über die Esskunst von Antonius Anthus. Erschienen sind diese Vorlesungen erstmals 1838 und sie stellen nicht den Koch, sondern den Esser in den Mittelpunkt. Ihr Autor Antonius Anthus ist heute völlig vergessen. Sein Anliegen war es, der Mensch möge dem Vorgang des Essens alles nur erdenkliche Interesse entgegenbringen und sich der vorgesetzten Speise als würdig erweisen. Dabei geht es ihm nicht allein um bessere Tischmanieren, sondern hauptsächlich um eine Kultivierung, ja Verwissenschaftlichung des Geschmacks, denn je verfeinerter dieser ist, desto besser wird man ihn zu genießen wissen. Antonius Anthus hieß mit bürgerlichem Namen Gustav Blumröder. Er war Arzt, Politiker und Schriftsteller und wurde 1802 in Nürnberg geboren, wo er 1853 auch starb. Ob es den Kreis Gleichgesinnter tatsächlich gab, der einmal im Monat nach reichlichem Mahl seinen Ausführungen folgte, bleibe dahingestellt. Jedenfalls war Anthus bemüht, seine Gedanken zu ordnen und auf humorvolle Weise weiterzugeben, um so das Essen in den Rang der anderen schönen Künste zu erheben. In den ersten beiden Vorlesungen geht es um Grundsätzliches und um einen geschichtlichen Rückblick. Es liest Peter Fitz.
Einleitendes. In der teuren und werten Stadt, in der ich lebe, hat sich ein Verein kunstsinniger und gelehrter Essliebhaber gebildet, welcher am ersten Sonnabend eines jeden Monats wechselweise bei einem der Mitglieder zu einem ausgewählten Mahl sich zu versammeln und über mancherlei Kunstgegenstände zu unterhalten pflegt. Ich habe die Ehre, Mitglied dieses Vereins zu sein. Dieses Beisammensein ist viel zu anmutig, als dass man sich nach vollbrachtem Essen so bald trennen möchte. Von einigen älteren Mitgliedern ging deshalb der Vorschlag aus, da die Satzungen der Gesellschaft das Spiel nach Tisch untersagen, möchte es sich wohl eignen, dem Essen Vorträge über das Essen folgen zu lassen und das Ganze mit schönem Trinken zu beschließen. Der Antrag fand Beifall. Und das Los, diese Vorlesungen zu halten, traf mich. So entstanden denn diese Vorlesungen, die ich hiermit einer breiteren Öffentlichkeit übergebe. Inwiefern es mir gelungen ist, meiner Aufgabe zu entsprechen, unterstelle ich der besseren Einsicht meiner sehr verehrten Zuhörer. Eine Rechtfertigung ist oft von einer Entschuldigung kaum zu unterscheiden und nützt gerade da am wenigsten, wo sie am nötigsten scheint. So begnüge ich mich denn, nur noch Folgendes zu bemerken. Sie sollten sich die folgenden Vorträge nicht bei nüchternem Magen oder im Zustande des Hungers zu Gemüte führen. Goethe, meine Damen und Herren, lässt in seinen Wahlverwandtschaften den Architekten sagen, wenn sie wüssten, wie roh selbst gebildete Menschen sich gegen die schätzbarsten Kunstwerke verhalten, sie würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Es ist, meine Damen und Herren, mit dem Essen gerade so. Da stopft einer gedankenlos zu jedem Bissen so viel Brot in den Mund, dass er unmöglich den spezifischen Geschmack irgendeiner Speise perzipieren kann. Sein Nachbar zerreißt Grimm im Antlitz mit kannibalischer Rohheit einen Krebs, an die qualvolle Hinrichtung Ravaillacs erinnernd, des fanatischen Mörders jenes gütigsten der Könige, welcher jedem seiner Untertanen ein Huhn im Reis wünschte. Unterdessen spricht ein Dritter bei einem Gansbauch wehmütig vom Tod seiner Frau und von der Vergänglichkeit alles Irdischen. So sieht man denn selbst sogenannte Gebildete ganz ohne Bewusstsein, ohne Sinn, Gefühl und Plan, ja ohne Behagen, die lieblichsten, durch die Natur vorgebildeten, durch die Kochkunst veredelten Produkte naturalistisch und roh sich aneignen. Wie Millionen Nichtblinde sterben, ohne sehen gelernt zu haben, ist leider auch eine gleiche Legion, ohne zu schmecken, bis sie nicht mehr ist. Hunger und Liebe hält nach Schiller die Welt zusammen, und Goethe sagt in seiner Künstlerapotheose bedeutungsvoll: Zwar ist das Leer-Absolute der Essnotwendigkeit als einer Notdurft schlechthin zugestanden, aber das Essen weder in seiner Natur noch Kunstbedeutung irgend begriffen. Sollen die Nationen ewig in dieser Borniertheit verharren? Soll es nie tagen? Soll der Instinkt sich nie zum Bewusstsein verklären? Als ein passionierter Kunst- und Menschenfreund kann ich den Jammer nicht länger mit ansehen und entledige mich dieses Dranges, indem ich der Nachsicht meiner sehr verehrten Zuhörerschaft das ergebenst empfehle, was ich über diesen Gegenstand erfahren und gedacht habe, was mitzuteilen ich eben im Begriff stehe. Eine lebendige, freundliche, hohe und appetitliche Lebensansicht sieht die Natur zunächst als genießbar an. Die ungenießbare Natur kommt dabei kaum in Betracht, denn die Sache scheint durch die nicht unbeträchtliche Anzahl derer, welche im Entwicklungsgange des Menschengeschlechtes auf dem Wege des Experiments zur Ermittlung des Genießbaren zufällig in Ungenießbares bissen und deshalb ins Gras beißen mussten, größtenteils schon erledigt. Auch die Esskunst hat, wie man sieht, ihre Märtyrer. Der Esskünstler betrachtet Himmel, Erde und Meer als Speisekammer und die drei Reiche der Natur als verschiedene Fächer derselben und, mit Ausnahme des wenigen bedeutungslosen Ungenießbaren, alle Wesen als essbar oder doch mitessend. Alle den Erdball bewohnende Naturwesen essen sich nämlich je nach Rang und Stand, und zwar auch so, dass je immer die Subalternen gegessen werden, bis zum Menschen herauf, der sie so ziemlich alle ist. Das gegessene Naturwesen wird auf diese Weise immer einem höheren Organismus assimiliert, und jedes Naturavancement wird somit durch das Essen vermittelt. Das Essen bezweckt also Aneignung von Stoffen aus der Außenwelt zum Behuf der Perfektion. Je höher das Wesen, umso mannigfacher und geschmackvoller kann es essen. Kochen und braten kann nur der Mensch. Und doch gibt es unter den Menschen der Unglücklichen nicht wenige, welche gar keinen Begriff davon haben, dass man sich auf das Mittagessen freuen kann. Menschen, die hastig nur damit fertig zu werden streben und des Abends oft nicht mehr wissen, was sie zu Mittag gegessen haben, denen das Essen ein lästiges Geschäft zu sein scheint. Auch ist es ihnen ein Greuel, dass man beim Essen die Lachmuskeln in Bewegung setzen muss. Sie möchten gern die langgezogenen, ernsthaften Mienen auch bei Tisch beibehalten und bedenken nicht, dass nur das Tier stets ernsthaft ist. Lachen aber, wie Kochen, zu den Vorzügen des Menschen gehört. Man erwartet vielleicht eine Apologie über die ungeheure Esstendenz der Natur. Es käme mir aber kurios vor, das Daseinende erst rechtfertigen zu wollen. Mir ist's genug, dass die Sache wahr und schön ist. Wer könnte, frage ich, in der Anschauung dieser zum Teil essenden, zum Teil gegessen werdenden Wesen das schönste Wechselspiel der Komitragödie des Lebens verkennen? Genuss und Untergang in der appetitlichsten Verklärung. Oder kann das Tote jemals lieblicher erscheinen, als insofern es als essbar betrachtet wird? Ist denn ein Kalbsbraten als Symbol des Todes nicht um ein vieles freundlicher als der schwermütige Genius mit der umgekehrten Fackel? Das Essen ist ein Kunstwerk, welches wie jedes andere mit kluger Wahl des Gegenstandes nach richtiger Proportion, mit Geschmack, ohne Übereilung und Überladung, für den Essenden nicht nur, sondern auch für den Anschauenden erfreulich ausgeführt sein will. Der Mensch ist wie ein Mensch, wenn er gute und angemessene Produkte der Natur und Kunst in gehöriger Menge und Verbindung mit Heiterkeit, Ruhe, Sinn und Bewusstsein auf subjektiv und objektiv angenehme und geschmackvolle Weise sich schmecken lässt. Wie schwierig aber sind die Fragen: Was soll man essen? Welche Speisen sind gut? Wie müssen sie bereitet sein? Wie viel davon? In welcher Verbindung soll man essen? Was hat das Recht, angenehm zu schmecken? Wer hat Geschmack? Wer hat recht, wenn er sagt, ich habe Geschmack? In Erwägung, dass gerade unsere Aufgabe darin besteht, das Essen der instinktischen Naturrohheit zu entreißen und als Esskunst zu konstruieren, muss die Definition der Esskunst notwendig der Kochkunst gedenken, auf welcher sie als ihrer Basis ruht. Denn der Esskünstler verhält sich zum Kochkünstler wie der Schauspieler zum dramatischen Dichter. Aber selbst wenn sich der Esser zum Kocher nur verhielte wie der Beschauer eines Bildes zum Maler desselben, wären Regeln unerlässlich. Keine Theorie ist imstande, einen Raphael, einen Michelangelo, einen Mozart zu bilden. Wohl aber kann sie jedem empfänglichen Menschen Lust und Sinn zu deren Verständnis aufschließen. Übrigens kann auch der Dümmste, ohne den Anstand zu verletzen, eine fürstliche Gemäldesammlung anschauen, wenn er zu schweigen oder ein paar auf alles passende Phrasen weiß. Man setze ihn aber an die fürstliche Tafel und bemerke, welche Verstöße ein Mensch ohne Kenntnisse der Esskunst verschuldet. Schon hieraus wird allen Eltern und Erziehern, Großvätern und Großmüttern die Wichtigkeit unseres Gegenstandes einleuchten. Die Zeiten scheinen vorbei, wo man darüber stritt, ob der Zweck der Kunst das Angenehme oder das Nützliche sei. Selbst von diesem beschränkten Standpunkt aus betrachtet, sind die Ansprüche der Esskunst gerechtfertigt, da gerade in ihr das Utile mit dem Dulce auf das Innigste versöhnt, vermischt, vereint ist. Das horazische Delektare überbietet der Esskünstler in hohem Grade. Während nämlich Poeten gar oft durch Vorlesen ihrer Sonette, Oden und Trauerspiele zwar sich selber bestens delektieren, diejenigen aber, welche zuhören müssen, auf das Peinigendste ennuieren, wird ein Mensch, der mit Geschmack zu essen weiß, jedem gesunden Sinne einen angenehm ergötzlichen Anblick gewähren. Habe ich in dieser ersten Vorlesung nur Einleitendes und Andeutendes über die Weltanschauung des Esskünstlers geben können, so werde ich in den weiteren Vorlesungen einiges über Esskunde und Elementarerziehung zur Esskunst, über das Verhältnis der Esskunst zu den anderen Künsten, über ihr Verhältnis zur Diätetik, über ihre historische Entwicklung und über weiteres mehr sagen. Mit je engeren Kreisen wir den Gegenstand werden umschlossen haben, umso reicher und interessanter wird er sich uns zeigen. Nun denn, Voressen haben die Aufgabe, den Appetit auf die folgenden Speisen zu reizen und zu determinieren. Sie sind noch keine eigentlichen Essen. Die erste Vorlesung soll nichts anderes gewesen sein als ein Voressen, von dem ich nur wünsche, dass es nicht schon den Appetit fürs Übrige genommen haben möge. Geschichtliches. Die alten Menschen waren gescheiter und lustiger als jetzt die Jungen. Ohne zu lamentieren, ließ man sich's damals schmecken. Gegenwärtig aber ist in der Welt ein Gezier und Gesperr, eine überschwängliche Hungerleiderei und Ernsthaftigkeit, bei deren Betrachtung man öfter einen solchen Appetit bekommt, dass man beinahe selber nichts essen mag. Wenn ich auch weiß, dass nicht bloß die Ansichten über Wert und Unwert einzelner Speisen, sondern auch die über das Essen selbst weltgeschichtlichen Schwankungen unterworfen sind, und obwohl ich weiß, dass mühsam errungene Zivilisation von ihrem strahlendsten Gipfel plötzlich herabstürzen und in der Nacht der Barbarei versinken kann, sehe ich doch meine Überzeugung von einem Fortschreiten im Allgemeinen und Ganzen auch bei der Erwägung des Gegenstandes, über welchen ich hier vorzutragen die Ehre habe, immer wieder auf das Glänzendste bestätigt. Ist ja doch gegenwärtig irgendein reisender Handlungsdiener besser bedient als die Götter Griechenlands, die nicht einmal Gabeln und Servietten kannten. Das beste Geschenk, das Prometheus, nachdem er sie gemacht hatte, den Menschen gab, war das Feuer, das er den Göttern stahl. Nun konnten die Sterblichen braten, kochen, backen und dämpfen. Die Furchtbarkeit der Strafe, womit er belegt wurde, beweist hinlänglich, welches Gewicht die Götter auf das Feuer legten, ohne dass keine Koch- und Esskunst gedenkbar ist. Aber selbst mit der Gabe des Feuers war es noch nicht getan, solange man nicht ans Fleischessen ging. Wie die Viehzucht überhaupt einen Fortschritt der Menschheit bezeichnet, ebenso verhält es sich mit dem Übergang zum Fleischessen. Wenn das Volk durch Verbote von diesem Fortschritt lange auch zurückgehalten wurde, so waren die Menschen am Ende doch klug genug, sich an jene Verbote nicht mehr zu kehren. So wurden denn in der Folge nicht bloß weidliche Schafe, weißzahnige Schweine, schwer wandelnde Rinder, gefeistete Ziegen, fette Mastschweine gespeist, sondern selbst Austern. Was das Essgerät und das Verfahren beim Essen betrifft, so war jedenfalls durch Erfindung des Tisches schon viel gewonnen. Da man nicht füglich ohne Tisch essen kann, so war es historisch notwendig, dass der Tisch erfunden wurde, woraus folgt, dass er wirklich erfunden werden musste, wie er denn auch erfunden wurde. War aber einmal der Tisch erfunden, so gab sich der Stuhl von selbst. Die Gabeln sind eine Erfindung viel späterer Zeit. Über die Löffel gelang es leider meinen historischen Forschungen nicht Bestimmtes zu ermitteln. Es lässt sich nicht leugnen, dass Götter, Helden und Menschen unmittelbar mit den Fingern gegessen haben. Ich übersehe diese Schattenseite keineswegs, erkenne sie vielmehr mit tiefem Bedauern vollkommen an. Wäre sie nicht, so hätten wir ja gar zu wenig voraus. Wenn Winkelmann es nicht über sein ästhetisches Herz brachte, zu sagen, dass die jungen Ringer unter den Griechen Käse zur Speise erhielten und es für schöner hielt, Milchspeise zu sagen, so kommt es auch mir hart an zu berichten, dass die alten Römer in der ersten Zeit fast nur von einem Brei gelebt haben, welcher von Kornmehl bereitet wurde. Nach Cäsars Beschreibung lebten die alten Helveti beinahe von gleicher Speise und Plinius berichtet, die deutschen Völker bedienten sich außer dem Haberbrei keines anderen. Doch ich eile von solchen Objekten wegzukommen, wobei ich die philosophischen Gastmähler der Griechen lediglich erwähnen will. Sie verdienen mehr durch das, was dabei gesprochen, als was gegessen wurde, Rücksicht. Wie die Römer ihre Bildung den Griechen verdanken, so kam ihnen auch von daher zuerst die Ahnung, es gebe was Besseres als Brei. Selbst das Brot erhielten sie von den Griechen. Wie die Bewohner der neuen amerikanischen Welt sich ihr bisschen Bildung fix und fertig aus Europa kommen lassen, ähnlich verhielten sich die Römer zu den Griechen. Doch sie entstellten, übertrieben, manierierten bis zur Unkenntlichkeit der nachgeahmten Urbilder. Wie lieblich sind die mimischen Tänze bei den Gastmählern der Griechen und wie abscheulich die Tierhatzen und Zerfleischungen der Gladiatoren bei denen der Römer. Allerdings machte sich eine gewisse Großartigkeit bei den alten Römern geltend, welcher man Bewunderung nicht versagen kann. So verdient etwa die Sitte, Schweine mit trockenen Feigen zu mästen, nicht weniger Lob als die Erfindung des innen versilberten kupfernen Kochgeschirrs, wie es in Herculanum erfunden wurde. Aber zu welch wirklich schauderhaftem Gebrauch dienten die sogenannten Servietten? Wenn dem Gast Speisen besonders schmeckten, so wickelte er sie mit Erlaubnis des Wirts in die Serviette und schickte sie so nach Hause. Jeder Gast brachte seinen Bedienten mit und ließ durch diesen alles, was er von den verschiedenen Gerichten nicht selber aufaß und was transportabel war, zum Beispiel Stücke von gebratenem Wildbret, Würste, Hühner, Fische, Kuchen etc., in einem zu diesem Zweck mitgebrachten Korb oder Sack stecken und nach Hause tragen. Bei Spießbürger-Gastmählern findet man diese Gewohnheit leider noch heutzutage auch bei uns. Dagegen verdiente die Sitte, dass das Vorschneiden in besonderen Schulen regelmäßig gelehrt wurde, bei uns wieder eingeführt zu werden. Dass aber bei großen Gastmählern die römischen Vorschneider nach dem Takt der Tafelmusik tranchierten, spricht wieder für jene gerügte Übertreibung. Die sehr passende römische Einteilung der Essenszeiten in zwei Mahlzeiten, Déjeuner à la fourchette und Dîner, ist meinem sehr verehrten Auditorium noch von der Schule hinlänglich bekannt, und ich will an den Umstand, dass dieselbe Einteilung, welche noch ins Mittelalter hinein sich erhielt, später erlosch und erst in der neueren Zeit von Franzosen und Engländern und in der gebildeten Welt in großen Städten und Häusern wieder eingeführt wurde, die tröstliche Bemerkung knüpfen, dass, wenn auch das Wahre zuweilen durch die Nacht einbrechender Barbarei vernichtet scheint, doch immer wieder safranfarbige, morgenrötliche Tage einer neueren Zeit es von Frischem wecken. Beten, Kasteien, Fasten und hungrige Wallfahrten rissen in der dicken Nacht des Mittelalters immer mehr ein. Die Bannstrahlen der Päpste verdarben alle Esslust. Die von der Kirche gebotenen Fasten wurden so unsinnig respektiert, dass Fleischessen an einem Fasttage mit Todesstrafe bedroht war. Was half es da, dass die Kreuzfahrer Pfirsiche, Kirschen, Pflaumen etc. vom Orient zurückbrachten, da keiner sie mit Sinn zu essen verstand? Die Grazie war fast bis zum Schnarchen eingeschlafen. Wenn ich auch nicht verkenne, was das Mittelalter Schönes und Großes für die Baukunst bildete, für die Esskunst leistete es fast nichts. Außerdem, wahrscheinlich sehr nötig in Händewaschen vor dem Essen, findet sich nichts Griechisches mehr. Doch auch diese Zeit ging endlich wie alles zu Ende. Die Gabeln wurden erfunden. Sie kamen in Frankreich zuerst vor, später auch in England, nachdem die reizende Maria Stuart sich noch der Finger statt der Gabel bedient hatte. Die neuen Werkzeuge wurden von Eisen, und zwar anfangs nur dreizackig, gefertigt. Was für die Wissenschaften die Erfindung der Buchdruckerkunst und für die Kriegskunst die des Schießpulvers, das war für die Esskunst die Erfindung der Gabeln. Mögen diese geschichtlichen Andeutungen genügen, um zu zeigen, wie die Menschheit vom Essen zur Esskunst sich emporzuarbeiten gerungen? Ragten die älteren Helden mehr durch die Stärke ihrer Knochen und die Kraft ihrer Muskeln hervor, so haben sich diejenigen, welche in früheren Zeiten im Essen Ausgezeichnetes leisteten, sich zunächst durch die Massenhaftigkeit und Menge des Genossenen bewährt. Milo von Kroton, so erzählt die Sage, schlug mit einem Streich einen Ochsen tot, lud ihn auf die Schultern und trug ihn im Lauf davon, aß ihn aber auch vollkommen auf. Eine spätere Zeit setzt nun die eigentliche Form in die Kraft des Kopfes. Nun galt Plan, Gedanken, Bewusstsein. Es galt Sinn, Wahl, Kunst. Ludwig XIII. Machte Konfitüren. Ludwig XV. Kochte sich seinen Kaffee selbst. Friedrich der Große ließ sich jeden Abend den Küchenzettel für den folgenden Tag rapportieren. Der Tiefdenker Kant besorgte mit liebendem Eifer seinen Tisch und erging sich gesprächsweise gar gern über das Essen. Vor ein paar Jahrtausenden fraß, wie bemerkt, Milo einen ganzen Ochsen. Vor ein paar Jahren machte ein Pariser Restaurant das Anerbieten, 500 Menschen mit 2 Sous für jeden täglich zu ernähren, und zwar einzig durch Dämpfe, die sich aus den Knochen von Fleischsuppen und Braten verbreiten. Er behauptete, auf den Erfahrungssatz gestützt, dass die meisten Köche wenig essen und doch dick werden, dass er 8 Tage in diesen nahrhaften Dünsten leben könne, ohne etwas zu essen. Was folgt daraus und aus allem? Ich denke zunächst nichts anderes, als dass es Aufgabe unserer Zeit sei, Quantitatives mit Qualitativem, Formales mit Materialem, das Schöne mit dem Kräftigen, das Strenge mit dem Zarten, das Starke mit dem Milden zu verbinden, beides gemeinsam in Bewusstsein und Freiheit, Natur und kunstgemäß in Wahrheit und Schönheit wissenschaftlich zu begründen, zu entwickeln, zu verschmelzen, der Menschenidee lebendig näher zu bringen, praktisch zu verwirklichen. Tu ich, will ich denn nicht eben dies? Und werden denn die nun immer mehr aufs Eigentliche kommenden und immer interessanter werdenden Vorträge etwas anderes zum Ziele haben?
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.